Ich muss Sie auf etwas aufmerksam machen. Es gibt ein Wort Jesu, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem will ich eingehen und ein Festmahl mit ihm halten. Darum freue ich mich, dass Sie heute da sind, weil Jesus bei Ihnen ein Festmahl machen will, bei Ihnen einkehren will. Wir wollen zum Anfang unseres Gottesdienstes miteinander das Lied singen, Morgenglanz der Ewigkeit 349, die ersten drei Verse. Mit Jesus reden. Lieber Herr, dass du anklopfst heute Morgen bei uns, das können wir oft nicht verstehen. Wir sehen nur die Menschen um uns her und dann sind Gefühle in uns, Dinge, die uns bewegen aus den zurückliegenden Tagen, manches, was noch nicht bereinigt ist und auch Angst und Sorgen. Wir wollen jetzt alles einfach bei dir niederlegen. Auch die Schuld, damit du deine Vergebung darüber breitest. Und dass dann dies uns allen, jedem von uns, heute Morgen dies geschenkt wird. Dass wir dich erkennen, dich sehen und durch dich ganz neu gestärkt werden. Bereite du uns dein Festmahl. Stärke uns, da wo es jeder braucht, gib uns Erquickung, Freude und Mut aus deinem Wort, so dass jeder fröhlich von hier weggehen kann. Und so benütze nun diese Stunde unseres Gottesdienstes, dass etwas Großes daraus werde und dass keiner von uns unbeteiligt bleiben kann. Und alles Persönliche, das uns bewegt, wollen wir dir jetzt in der Stille sagen. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Kolosser 2 steht unsere Schriftlesung in den Bibeln, die bei den ihren Plätzen ausliegen, Seite 211. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 7. In der Urchristenheit herrschte nicht eitel Eintracht. Nicht nur an dem Abschnitt, eigentlich überall in den Briefen sehen Sie, dass der Teufel alles dran setzte, die Gemeinde auseinanderzubringen und von Jesus wegzutrennen. Und Paulus spricht von dem Kampf, den er führt, dass eine Gemeinde ganz bei Jesus bleibt. Und das interessiert uns deshalb, weil es die gleiche Gemeinde ist, nicht die von Kolosse, sondern steht von der Gemeinde von Laodicea, von der wir nachher noch einmal hören, wie das aus der Sicht Jesu aussieht. Ich will euch nämlich wissen lassen, wie sehr ich um euch ringe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen gestärkt und in der Liebe zusammengefügt werden und sie zum ganzen Reichtum der vollen Einsicht gelangen, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das Christus ist. In ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich sage das, damit euch niemand mit verführerischen Reden betrügt. Denn obwohl ich persönlich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm, seid in ihm verwurzelt und gegründet und steht fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid von Herzen dankbar. Wollen wir wieder eins unserer neuen Lieder singen aus unserem roten Liedheft, das an Ihren Plätzen liegt, Nummer 29. Es ist das Lied von Fritz von Bodelschwing. Das ist der Sohn des Gründers der Anstalten in Bethel gewesen. Fritz von Bodelschwing wurde im Höhepunkt des Kirchenkampfs Bischof der evangelischen Kirche in Deutschland. Hitler hat ihn absetzen lassen und hat einen narzisstischen Gegenbischof Müller gegen ihn gesetzt. Fritz von Bodelschwing war dieser mutige Bekenner, der dann, als es zur Vernichtung lebensunwerten Lebens kam, wie es damals hieß, bis zu Hitler selbst vorgedrungen ist und erreicht hat, dass von Bethel nicht ein Kranker in diese Vernichtungsaktion abgeholt wurde. Ein Bekenner, und der hier zeigt, woher die Lebenskraft bei ihm stammte. Und schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Wir singen alle vier Verse. Nun kommen wir zum letzten, das Sendschreiben der Offenbarung, Offenbarung 3, Vers 14 bis 22. Diese sieben Sendschreiben wollten uns ja in der Passionswoche vorbereiten, zurüsten. Die Passionswochen vom Sonntag in Vocavit an sind von alters her Zeiten der Vorbereitung, Bußzeiten, Zeiten der Umkehr. Dem Vorsteher der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt, der Amen heißt, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke und weiß, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss und brauche nichts und weiß nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du von mir Gold kaufst, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Gewänder, um dich anzuziehen, damit du nicht nackt und beschämt dastehst. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehen kannst. Wen ich lieb habe, den weise ich zurecht und erziehe ihn mit Strenge. Das ist eine Frage an unser Jesusbild. Wie wir Jesus verstehen und seine Liebe zu uns. Ob wir nur immer die sanften Worte hören wollen oder auch die harten Worte verstehen. So setze nun alles daran und kehre um. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich das Vorrecht geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. So wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Herr, macht jedem von uns jetzt die Stelle klar, wo Umkehr einsetzen muss. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, das ist der Albtraum eines jeden Autofahrers, wenn er beim TÜV vorfahren muss. Die drei Buchstaben, die kennt jeder Autofahrer, wenn es ein neues Auto ist. So das erste Mal nach 2 Jahren ist das nicht schwierig, aber wenn er mal 8 Jahre auf dem Buckel hat, ihr Auto, und dann steigt dieser Ingenieur hinunter und guckt sich einmal all das von unten an. Der interessiert sich nicht für die Schönheit des polierten Lackes außen. Der schaut unten hin, was mit den Bremsleitungen los ist und mit den Roststellen. Und der kratzt noch dran, dass man richtig sieht, wie schadhaft das alles ist. Das ist gut so. Der weiß, wenn so ein Wagen nicht mehr betriebssicher ist, dann muss man ihn ganz rasch aus dem Verkehr ziehen, bevor noch ein großes Unglück passiert. Und ich möchte sagen, solche Untersuchungen beim TÜV sind wirklich harmlos gegenüber diesen Untersuchungen, die Jesus durchführt, diese Generalinspektionen bei seiner Gemeinde. Jesus ist auch der Meinung, dass das ganz gefährlich sei. Wenn da Leute in dieser Welt sich versammeln als Christengemeinden und da kommen nun wirklich suchende Menschen und wollen sich dieser Gemeinde anschließen, das ist noch viel schlimmer, als wenn ein Auto nicht mehr fahrtüchtig ist. Da werden Menschen betrogen an ihrem Heil für Zeit und Ewigkeit. Und die Untersuchungen, die Jesus an seiner Gemeinde durchführt, sind so wichtig, weil für die ganzen Menschen um uns her alles daran abhängt, davon abhängt, ob die Gemeinden wirklich Gemeinden Jesu sind, von ihm geprüft, von ihm in Dienst genommen. Ich bin also dafür, dass wir in unseren Kirchen noch viel, viel kritischer mit uns umgehen sollten. Nicht in dieser üblichen Weise, wo man die Äußerlichkeiten kritisiert, sondern dass wir uns unter dem Wort Gottes ernsthaft prüfen. Sind wir überhaupt noch Gemeinde Jesu oder sind wir es nimmer? Es gibt nicht wenige heute in der Kirche, die finden das als etwas Störung der Ruhe. Das kann ich wohl meinen, das hoffe ich gar, dass wir die Ruhe stören. Es ist der treue und wahrhaftige Zeuge, Jesus, der nicht irgendwie redet, wie es ihm gerade in den Sinn kommt, sondern der uns prüft auf Herz und Nieren. Und er prüft nur dies, inwieweit eine Gemeinde überhaupt das noch sein kann, was sie sein muss. Und die Kritik an der Kirche, die Jesus durchführt, ist hart und umfassend. Nun haben wir uns ja in den Kirchen angewöhnt, längst so gemütlich vor uns hin zu schlummern. Ich kann Ihnen auch genau erklären, warum das kommt. Erinnere Sie nur daran, an viele Predigten, die wir gehört haben, wenn es etwa um die Auslegung der Bußpredigt Johannes des Täufers ging. Wie oft haben sich Prediger immer wieder drüber überschlagen und gesagt, das, was Johannes predigt, das ist so unterschiedlich zu dem, was Jesus bringt. Denn Johannes sagt, es sei die Axt dem Baum an die Wurzel gelegt. Der wird gleich abgehauen. Wird immer wieder gesagt, wie gut, dass wir heute die Erbarmung Jesu haben. Aber vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir hier zur Kenntnis nehmen, dass Johannes der Täufer und Jesus sich in nichts unterscheiden. Nur in der Wortwahl. Johannes spricht davon, dass der Baum abgehauen wird und Jesus spricht davon, dass er Gemeinden ausspuckt. Das spricht der treue und wahrhaftige Zeuge. Es genügt für sie nicht, dass sie sagen, ich gehe doch zu einer Kirche, ich sitze doch da, ich höre doch die Worte, ich falte doch die Hände, ich singe doch mit. Wir wollen uns prüfen, was Not ist und wo eine Erneuerung einsetzen muss, bevor Jesus den ganzen kirchlichen Betrieb verschrottet. Zuerst will ich darüber sprechen, dass es unter Christen eine schlimme Harmlosigkeit gibt. Eine schlimme Harmlosigkeit. Uns interessiert das, genau zu wissen, wie war das denn jetzt bei der Gemeinde von Laodicea? Was hatte sie denn eigentlich genau verbrochen? Ganz anders, als Sie denken. Äußerlich war ja an der Gemeinde von Laodicea nichts zu kritisieren. Sie galt damals als ein Modell. Die anderen Kirchengemeinden Kleinasiens haben sie oft beneidet. Denn nach all dem, was man so sah, musste man sagen, Laodicea ist eine Mustergemeinde, eine lebendige Gemeinde. Die kann man nachahmen. Da müsste man direkt Kurse durchführen, damit die anderen Gemeindegeleiter geschult werden, dort in Laodicea. Denn die Leute von Laodicea konnten wirklich sagen, ich bin reich, wir haben alles. Sie hatten genügend Mitarbeiter, welche Gemeinde kann das sagen? Sie hatten genügend Opferaufkommen. Sie hatten alles, was man braucht, dienstbereite Leute, die Versammlungen waren voll, das ist doch schön. Warum kritisiert Jesus an dieser Gemeinde etwas? Er greift nur einen Punkt auf. All das andere lässt doch stehen, ich weiß deine Werke. Aber dieses eine ist so schwer, dass für die Gemeinde von Laodicea nicht ein Lobeswort übrig bleibt. Es ist die Gemeinde, die Jesus nur kritisiert. Wegen dem einen Punkt, du bist lau. Was meint denn lau? Gut temperiert. Ein gutes, gesundes Mittelmaß. Jetzt sagen Sie, was kann man denn sich für eine Kirchengemeinde Schöneres vorstellen? Heute in der Zeit des Pluralismus, wo man sagt, wir wollen nicht extrem sein, nicht so wie die Rechten und nicht so wie die Linken, nicht so wie die Liberalen und nicht so wie die Bibeltreuen, wir wollen eine gute Mitte sein. Und es geht für Jesus nie um Gruppen. Es geht für ihn um Menschen, die er ergriffen hat. Ich habe vorhin denken müssen, wie wir dieses Lied gesungen haben, vom Morgenglanz der Ewigkeit. Wenn dieser Lichtschein der Ewigkeit in unser irdisches Leben hineinfällt, da gibt's nichts Halbes mehr. Dann muss man brennen für die Dienste und die Aufgaben, die Jesus für einen bereit hat. Und ich wundere mich, warum haben wir denn solch ein temperiertes Christentum als das Normale angesehen? Nur nicht so extrem, lass die jungen Leute einmal vorwärts stürmen. Wenn die älter werden, werden sie sich auch schon ihre Hörner abstoßen. Nein, Jesus sagt nicht, dass das Laue eben eine Erscheinungsform unter anderen ist. Es geht auch nicht darum, ob wir sagen, in unserer Kirche hat es für alle Platz. Da dürfen auch die Feurigen, die für Jesus Sache brennen, einen Platz drin haben. Sondern Jesus redet davon, dass man nur glühen kann oder nichts sonst ist. Glühen in der ersten feurigen Liebe für Jesus. Entweder sind wir berührt von dem, was uns Jesus schenkt, entweder sind wir erfüllt oder wir sind es eben nicht. Es gibt kein Mittelmaß. Und was dann Jesus sagt, das kann man als Prediger kaum nachsprechen. Das hätte keiner von uns je wagen dürfen, eine solche Sache auszusprechen, dass Jesus sagt, lieber ist einer ein Atheist, lieber ist einer ein Christenverfolger, lieber ist einer eiskalt als dieses schreckliche lauwarme Christentum. Dabei kommt es uns ja gerade so schön vor, ich will dich ausspucken aus meinem Munde, wie man ein ungenießbares Getränk ausspuckt, weil man es nicht mehr nehmen kann. Und jetzt verstehen wir erst, warum das immer wieder so passiert. Dass das selbstverständlich ist, dass aus unseren christlichen Familien heraus Kinder kommen, die sich abwenden. Aus unseren Gemeinden und Kreisen und die weglaufen. Darum will Jesus, dass wir einseitig sind. Ganz einseitig entschlossen und entschieden. Wenn Sie das Radio anschalten, dann können Sie nebenher bügeln oder das Auto putzen oder was Sie gerade machen. Das ist die Berieselung, wenn die Musik läuft. Aber man kann sich nicht christlich berieseln lassen. Auch nicht mit Worten des Evangeliums. Und ich möchte Sie ganz deutlich hier bitten, dass sie ihre Augen aufmachen und zuhören, auch wenn in unseren Tagen so getan wird und gesagt wird, nun ja, da gibt es eben Leute, die haben die Leidenschaft, dass sie eben so immer von Jesus brennen und erfüllt sind. Und sagen Sie, was kann man denn sonst anderes sein, als brennen für ihn oder kalt sein? Wir wollen uns dieser Sache nicht schämen. Und es wird mir sehr schwer, wenn ich daran denke, wie es gar nicht wenig waren, die hier in unserer Kirche saßen und die plötzlich unter dem Wort Jesu erschrocken sind, über ihr Leben und alles dran gesetzt haben, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Und dann sind sie irgendeinem anderen Ratgeber in die Hände gefallen, der hat sie ausgelacht und gesagt, was willst du? Du willst jetzt anfangen, ganz entschieden zu sein? Lass die Pietisterei, lass den Blödsinn. Man kann auch anders kirchlich sein. Das kann einer sagen, aber ob das vor dem Wort Jesu Bestand hat, das muss man prüfen. Und darum bitte ich Sie, dass Sie immer Ihre Bibel dabei haben, dass das nicht ein Wort von mir ist, sondern dass Jesu Wort an uns ist, dass er uns prüfen lässt, was bei uns los ist, ob wir brennen für ihn und für seine Sache. Und Jesus will eine Schar haben in seiner Gemeinde, die ganz entschlossen ist. Wo liegt denn der Punkt, wo die Lauheit besonders durchdringt? Ja, das sind ja immer die Punkte, wo es darum geht, einen Bruch zu machen mit den normalen Gewohnheiten, die wir früher ohne Jesus getan haben. Sicher kann ich mit Jesus viel tun in der Welt und habe viele Aufgaben und viel Freude. Doch weiß jeder genau, wo ihn Jesus zu einer heiligen Entschlossenheit auffordert, wo Jesus es noch viel krasser sagt, so wie wir es kaum in den Mund nehmen. Wenn dich deine Hand ärgert, hau sie lieber ab. Wenn es etwas in deinem Leben gibt, was dich bremst in deiner Jesus-Nachfolge, lass es los. Aber nimm dein Leben und folge Jesus ganz nach. Man kann es nicht halb tun. Entschlossene, entschiedene Leute, und das mit dem entschiedenen Christentum ist nicht die Sache einer kirchlichen Gruppe, sondern die Sache Jesu. Anders kann keine Gemeinde durch den TÜV Jesu durchkommen. Als ganz entschieden. Und darum nehmen wir für uns in Anspruch, uns unter dieses Wort zu stellen und uns jetzt darunter zu beugen. Es sind ganz viele Dinge bei mir angesprochen, wo ich umkehren muss und wo ich Dinge in die Ordnung Jesu bringen muss. Wo steckt das Übel, möchte ich jetzt fragen. Wo steckt das Übel? Wahrscheinlich war die Not, dass man sich immer an anderen gemessen hat. Das ist ja bei uns so üblich, dass man sich prüft und sagt, eigentlich bist du ja ein ganz guter Christ. Schau her, du liest ja in der Bibel, du machst ab und zu deine stille Zeit. Es gibt ja so viele andere, die sind nur Namenschristen. Sie werden in der Welt immer welche finden, an denen sie sich, wenn sie sich vergleichen, noch ins rechte Licht setzen können und sagen können, ich bin viel besser als die anderen. Wahrscheinlich war das der Grund der Gemeinde von Laodicea, dass ich sagte, also wenn ich mich vergleiche mit den übrigen Gemeinden von Kleinasien, sind wir einsame Spitze. Wenn wir uns heute prüfen, können wir sagen, also wir sind doch toll, Ludwig Hofacker, schön und ja, was wir alle, können Sie eine Menge aufzählen? Wir sollen uns nicht an anderen prüfen. Wir sollen uns an Jesus prüfen. Es gibt keinen anderen Maßstab, an dem wir uns messen. Und darum sagt Jesus, kaufe von mir Gold. Leg einmal all deine Reichtümer her, dann merkst du, dass das nichts weiter als billiges Blech ist. Das, worauf wir oft so stolz sind, was ist denn das? Kaufe von mir Gold. Was meint denn Jesus mit dem Bild des Goldes? Er meint, dass die Gaben, die er einer Gemeinde darreicht, die wirklich kostbaren und wertvollen sind, Gold, das geläutert ist. Wenn wir uns heute Morgen ganz stolz vorkommen und sagen, in unserem Leben ist ja auch manches Schöne und Gute, dann wollen wir wissen, dass das alles nicht der Rede wert ist. Heute Morgen möchte uns Jesus seine Gerechtigkeit wieder neu verleihen. Er will unser Leben heiligen. Und da ist unsere billige bürgerliche Rechtschaffenheit, die wir haben, viel zu wenig. Nimm doch das Gold, das er dir geben will. Das ist doch der Schatz der Gemeinde. Darum reden wir davon. Das will er uns heute austeilen. Davon lebt eine Gemeinde. Und die Gemeinde von Laodicea sagte, also man muss ja nicht jedes Mal bei uns eine evangelistische Predigt halten. Wir sind ja über die Anfangsstufen hinaus, das war damals, als wir uns bekehrt haben. Inzwischen sind für uns andere Themen maßgeblich. Nein, liebe Schwestern und Brüder, kein Sonntag, wo wir nicht dieses Gold Jesu haben müssen, wo wir nicht herkommen als Menschen mit vielen Versäumnissen und Fehlern und Schuld und das Gold wollen seiner Vergebung, die das zudeckt. Du weißt nicht, dass du bist jämmerlich, arm, blind und bloß. Du bist elend, jämmerlich, arm. Das haben die Leute von Laodicea nicht mehr gewusst. Und jetzt wünsche ich immer wieder so für unsere deutschen Kirchengemeinden, dass wir doch angesteckt werden von der Weltchristenheit. Das ist für mich die Ursache, dass ich immer wieder die Verbindung suche mit der Weltchristenheit. In allen Teilen der Welt ist das Feuer der Erweckung am Brennen. Und das Feuer der Erweckung erkennen Sie immer daran, dass Menschen ihre Schuld und das Unrecht im Angesicht Gottes erkennen. Und nichts fehlt unseren deutschen Gemeinden so sehr und unserer deutschen Christenheit, als dass die Gewissen, die schläfrig geworden sind, erwachen. Und wir merken, wir sind ja täglich auch als fromme Leute vor Gott so leer, jämmerlich, arm, blind und bloß. Und dass wir uns ausstrecken nach der Gabe. Und da wird erzählt, was die Gabe ist, kauf doch von mir Augensalbe, damit deine Augen sehen, deine blinden Augen endlich sehen, was Not tut. Wir sind gar nicht richtig dran und wissen gar nicht, wie es eigentlich bei uns aussieht, dass wir uns erkennen mit unseren Versäumnissen, mit der Schuld, die täglich bei uns bleibt. Und dann kauf dir doch die Kleider, mit denen du dich bedecken kannst in deiner Blöße. Es ist doch so genant, wenn man mit all den unbereinigten Dingen vor den lebendigen Gott hintreten muss. Und diese Kleider, das hat ja Jesus auch gebraucht im Bild vom hochzeitlichen Kleid, dass er uns Kleider gibt, mit denen wir erscheinen können einmal vor Gott in der Ewigkeit. Nimm sie doch jetzt und lass dein Leben zurechtbringen. Keiner ist aufgegeben. Ich mache immer so Schlagzeilen, dass Sie es behalten können. Nummerieren tue ich es nicht mehr, damit ich niemand ärgere. Aber Schlagzeilen, damit Sie nachher noch wissen, von was wir hier gesprochen haben. Jesus redet mit dieser Gemeinde, an der er kein Lob mehr sagen kann. So gütig, so freundlich, mit keiner anderen Gemeinde hat er so nett gesprochen. Und das müssen Sie wissen, dass das die Art Jesu ist. Der Judas kann sich einmal nicht in der Ewigkeit beklagen, Jesus hätte sich nicht mit ihm abgegeben. Bis zum letzten Bissen, den er ihm beim Abendmahl über der Schüssel zureichte, hat Jesus ihm's immer gezeigt, dass er, Jesus, auch sein Leben heil machen kann. Jesus hat ihm auch die Füße gewaschen, damit er teilhabe an Jesus. Es ist nicht wahr, dass irgendein Mensch von Gott vorherbestimmt sei zur Verdammnis. Kein einziger. Und wenn es Skrupulanten unter uns gibt, die mit Vorliebe sich hinter den Judas klemmen, dann verdrehen sie die Schrift. Jesus hat sich bis zum Schluss um ihn bemüht. Was vorherbestimmt war, war nur, dass Jesus dieses Leiden durchmachen muss. Durch wen es geschieht, das war nicht vorherbestimmt. Und Jesus hat sich immer bemüht um Menschen, die abgefallen waren, auch um tote Gemeinden, auch um lauwarme Christen, müht sich Jesus viel, viel mehr, als wir verstehen und ahnen. Und wenn Sie es dann noch einmal durchlesen, müssen Sie sagen, dieser ganze Abschnitt ist voller Güte und Lieblichkeit. Wohl steht drin, wen ich lieb habe, den züchtige ich. Das Herz Jesu bricht entzwei über diesen klaren Worten. Aber er muss es sagen. Eine Gemeinde, die nicht mehr betriebssicher ist, muss aus dem Verkehr gezogen werden. Und dann redet er noch einmal und die Worte werden wunderbar. Zuerst, wie er sagt, kauf doch, nimm doch. Er bietet sich an und sagt, du kriegst doch, was du willst. Nimm's doch bloß. Nicht mal Geld muss dafür hinlegen. Nur nehmen, nur die Hände ausstrecken. Das Christenleben ist so einfach und nicht kompliziert und keine Kopfsache und keine Dogmengeschichte, sondern etwas, was man nehmen kann über seinen erkannten Mängeln, wo man aufwacht und merkt, ich brauche das jetzt für mich, da ist Jesus da. Und wenn Sie jetzt nur nicht weggehen und sagen, jetzt ist heute wieder erschütternd gewesen, wie die Schuld aufgedeckt wurde. Nein, damit Sie heute fröhlich von hier weggehen. Nimm die Gaben, siehe, ich stehe vor der Tür. Sogar bei der lauen Gemeinde von Laodicea klopft Jesus an die Tür. Man kann das gar nicht verstehen. Der Herr, der die Welt geschaffen hat, dem alle Macht gehört, der klopft so leise. Einmal, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die Berge zusammenfallen, dann werden die Sterne aus ihrer Bahn geworfen werden. So mächtig ist Jesus, wenn er wiederkommt. Heute klopft er ganz leise. Zinzendorf hat das schöne Bild gewählt. Damals haben die Diener, am Höhepunkt des Absolutismus, sich nie erlauben dürfen, in fürstlichem Hause an eine Tür zu klopfen. Die haben nur leicht mit der Spitze des Schuhs auf dem Boden gekratzt. Und er sagt, das sei die Art Jesu. Man kann sich nur ganz leicht außen bemerkbar machen. Sie meinen immer, Jesus dränge sich ihnen auf und er würde sie nun zwingen. Nein, das wird er nicht tun. Dabei strömen in unser Leben hinein alle möglichen Bilder, Gefühle, Eindrücke, Gutes und Böses. Wir haben ja viele Fenster durch das in unser Leben hineingeht. Nur eins kommt so nicht herein. Jesus kommt nie so in ihr Leben hinein. Und die meisten Leute meinen, sie müssen bloß drin sitzen und das Orgelspiel hören oder einen Pfarrer predigen hören. Dann müsste das auch irgendwie sie ergreifen. Das stimmt nicht. Sie können nur das leichte Scharren der Spitze des Fußes hören, wie der große Diener Jesus vor ihrem Leben steht und klopft. Ich will eindringen. Das ist ihre Menschenwürde, dass sie Ja dazu sagen müssen. Und Jesus nimmt sie ernst. All die Werbung überflutet sie ungefragt. Jesus nicht. Er fragt sie und will ihr bewusstes Ja. Das braucht unter Christen nicht umstritten zu sein, dass man nur bewusst in einer freien Entscheidung Christ werden kann. Man wird nicht hineingeboren und auch nicht hineingezwungen, sondern nur in einem willentlichen Ja. In einem Ja zu Jesus, nicht in einer Ja zur Kirchenmitgliedschaft. Ich will Ja sagen zu Jesus, komm du in mein Herz und dann wird es schier zu wunderbar. Wenn wir sagen Ja, jetzt Ja sagen, mehr nicht. Keinen Beweis, keine Tat wird hier von uns gefordert. Nur das schlichte Ja sagen, dann kommt er und hält das Mahl mit uns. Es ist nicht das Abendmahl gemeint. Wenn er wirklich da ist, ist das ja noch viel mehr. Er will ein Festmahl mit uns machen, ein Freudenmahl. Dann will er uns stärken und aufrichten, dass man erquickt ist. Jesus will jetzt in ihr Leben hinein, klopft an und er weiß, was an Ängste und Sorgen da ist, an Schuld, an Verzagtsein, an Müdigkeit. Er klopft und will ein zu dir, in dein Leben. Sag Ja. Sag ganz Ja. Sag entschlossen Ja. Amen. Und dann singen wir dieses Lied, eins ist Not, ach Herr, dies eine, 259, die Verse 1, 3 und 4, 1, 3 und 4. Herr Jesus, vor deinen Feueraugen wird uns auch so viel bewusst und sichtbar, was wir lange weggeschoben haben und nicht wahrhaben wollten. Und wollen es jetzt bei dir ausbreiten und dir danken, dass du zu uns kommst und du die Nägel mal in deinen Händen hast. Du kannst allen Schaden gut machen. Dein Blut macht uns rein von aller Sünde. Du kannst uns auch einen neuen Eifer geben, eine neue Freude an deinem Werk und eine heilige Entschiedenheit, in deinen Ordnungen und Geboten zu leben. Wir bitten dich, dass wir nicht Funktionäre des Christentums werden, sondern Menschen, in denen du lebst, in denen du wirkst und dass dein Heiliger Geist uns alle ganz erfüllt. Wir möchten dich auch bitten, dass unsere Gemeinden wieder angesteckt werden von deinem Feuer der Erweckung. Und wecke du die erstorbenen und abgetöteten Gewissen, dass wir unter deinem Wort wieder wach werden und überall Gemeinden wieder Lichtpunkte werden, mitten in der Dunkelheit der Welt, dass die vielen suchenden Menschen, die nach Leben und Heil verlangen, dein rettendes Evangelium hören und dich erkennen und selig werden. Wir möchten dich jetzt auch bitten für all die Kranke, für all die Kranken, die mit uns über die Kassette verbunden sind, sei du jetzt auch bei ihnen in ihrer Krankenstube und lass sie dies erfahren, wie du dort auch bei ihnen, auch in der Krankheit anklopfst und sie ganz besonders segnen willst. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen noch den letzten Vers, den 10. vom Lied 259, den letzten Vers. Wir freuen uns immer wieder an Gästen, Freunden, die so in den Gottesdienst kommen heute. Ich will immer auch darauf hinweisen, dass wir persönliche Gespräche anbieten. Schon in ihrer Nähe sitzen Christen, aber auch ich bin immer bereit, solche Dinge, die durch die Predigt angestoßen sind, über denen man keine Ruhe und keinen Frieden findet, mit ihnen seelsorgerlich durchzusprechen, bis sie ganz zur Glaubensfreude und Gewissheit durchbrechen. Es sind aber auch manche da von den Kirchengemeinderäten, Seelsorger, die dürfen gerne nachher danach fragen. Und das sind verschwiegene Gespräche, wo nie jemand anderes davon etwas erfährt. Machen Sie auch davon Gebrauch. Wir haben unseren Notizenzettel, heute den Rosa-Zettel, der hier ausliegt. Die da stehen, nehmen sich auch an, mit auch trübende Übertragung liegen, diese rosa Zettel, die brauchen Sie, damit Sie wieder informiert sind. Wir haben ja die Passionsandachten in der Passionswoche. Wir haben den zweiten Gottesdienst, bei dem der dann einfach wegen dem Sitzplatz doch Probleme hat. Das stimmt ja. Wir haben zweiten Gottesinsatz immer noch Sitzplätze. Auch an Ostern, auch am Karfreitag, obwohl Schulferien sind. Aber jetzt wissen Sie es. Aber nicht am zweiten Feiertag, zweiten Osterfeiertag. Da steht alles auf dem Zettel drauf. Wir wollen es dann nicht nochmal hier vorkauen, weil es dann genügt. Die Urumstellung am nächsten Sonntag macht nichts aus. Kommen Sie einfach dann zum zweiten Gottesdienst. Ne? Ganz ideal. Das ist im Herbst schwieriger. Da gibt es keinen Dritten mehr, oder wie geht's? Ja, da gibt es keinen vorne dran. Unser Opfer heute ist für die Jugendarbeit Youth Alive in Soweto bestimmt. Dort arbeiten jetzt 8 Hauptamtlichen. Zwei junge Leute sind eingestellt worden, ein Samson und ein Naido, die Mitarbeiter sind und von unseren Opfern finanziert werden. Samson und Faki heißt doch, schöne Namen. Und die haben verschiedene Jugendgruppen. Cäsar hat es uns extra geschrieben, die 12- bis 15-Jährigen heißen Astras. Und die 16- bis 20-Jährigen nennen sich, wie können das anders sein, Senioren. Und die 21-Jährigen bis zur Heirat sind in einer Gruppe dann wieder zusammengefasst und dann die Ehepaare. Und das hat es über ganz Soweto verteilt, überall diese Jugendgruppen. Und das ist schön, dass diese evangelistische Arbeit geschieht. Und wenn wir die Gaben geben, dann wollen wir auch bitten, dass Gott hier offene Türen schenkt für diese christliche Jugendarbeit in diesem Ghetto der Schwarzen, wo so viel Hass und Verbitterung herrscht. Getraut wurden Manfred Wolf, Architekt, und Karin Weida, Regierungsinspektorin, Rothannenweg 13. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.